HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Tex Rubinowitz, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Er ist in erster Linie Zeichner. Mit schnellen, klaren Strichen wirft er Figuren aufs Papier, die nicht schön, aber bestechend sind und in ihrer krummen Art und Weise wunderbare Wahrheiten verkünden. Wenn ein Huhn ein quadratisches Ei legt und ein anderes schlicht sagt, das hast du vermasselt, dann ist dem einfach nichts mehr hinzuzufügen. Tex Rubinowitz ist aber auch Schauspieler und Schriftsteller. Die Nebenrolle in dem Film Before Sunrise von Richard Linklater schrieb er sich einfach selbst. Als Schriftsteller hatte er seinen bislang größten Erfolg in Klagenfurt. Dort erhielt er 2014 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Wenn man aber in seine beiden Romane schaut, dann kann man lesen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Schriftsteller zu sein, oder?
Naja, die Frage hat es ja schon eigentlich impliziert, dass ich eigentlich von einer anderen Baustelle komme oder etwas anderes gemacht habe, eben Cartoon-Zeichner, Witzzeichner, das relativ schnell geht. Und ich bin dann so hineingerutscht, indem ich für Zeitungen kleine Rezensionen, Musikrezensionen geschrieben habe, dann kleine Reisegeschichten geschrieben habe, dann habe ich ein Band mit Reisegeschichten veröffentlicht, ein Buch über Wien geschrieben, das waren aber mehr so reportagenhafte Geschichten und dann immer mehr ins Fiktionale gekommen und das macht mir natürlich wahnsinnig viel Spaß, so wie das Erzählen auch. Ne? Das ist eine, also ich streng mich da auch nicht besonders an, ich muss mich auch nicht besonders anstrengen, es passiert mir. Also ich würde das eher vergleichen mit einem Wasserhahn, der aufgedreht wird und da kommt so einiges raus. Manchmal kommt eine Rostbrühe raus und manchmal kommt wirklich Trinkwasser raus. Aber das werde ich jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt trinkbar ist oder nicht trinkbar ist. Das müssen dann andere beurteilen. Und das sieht man dann eben auch, ob die Leute das akzeptieren und trinken wollen oder ob sie es eben, ob es ihnen schlecht wird davon.
Lassen Sie uns mal persönlich werden und über Dirk Wesenberg reden oder eben über Tex Rubinowitz. Wann wurde aus Dirk Wesenberg Tex Rubinowitz und warum?
Anfang der 80er Jahre oder auch in den 70er Jahren schon war das eigentlich relativ normal, dass sich Kreativleute, die Musiker sind oder Schreiber, dass sie sich Pseudonyme gegeben haben. Ich sag nur Farin Urlaub, Blixer Bargeld, in England dann Johnny Rotten und so weiter. Das war irgendwie normal, Rocco Schamoni, Heinz Strunk, das Max Gold selbst ist ein Pseudonym. Und das war so eine Zeit, also für mich, ich finde jetzt Dirk Wesenberg, ist ein okayer Name, aber der schillert nicht. Und das war so eine Art Schwarmverhalten, dass man sich, Bela B., das ist ja der umgekehrte Fall von den Ärzten, der hat einen wunderschönen realen Namen, der heißt Dirk Felsenheimer und er gibt sich Bela B., das klingt wie ein Waschmittel. Ne? Und ich bin 84 nach Wien gegangen und habe zum ersten Mal eine Zeichnung veröffentlicht in einer Wiener Stadtzeitung und da wollte ich nicht unter Dirk Wesenberg veröffentlichen und habe einfach Text und Minus rübergeschrieben. Den Namen mochte ich sehr gerne, hat einen guten Klang. Es klingt ein bisschen Cowboy, ein bisschen jüdisch und das hat irgendwas ist da. Tex Rubinowitz ist eigentlich ein Country- und Western-Sänger oder Rockabilly-Sänger aus Amerika, den ich eigentlich gestohlen habe. So wie Falco. Falco hat seinen Namen, also Hans Hölzel hat von einem DDR-Skispringer den Namen übernommen. Und ich habe das einfach übernommen. Und von dem richtigen Tex Rubinowitz gibt es eigentlich nur eine Single. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt nicht so problematisch wie von Bono, von U2 oder The Edge zu klauen. Auch wieder Pseudonyme. Das war irgendwie so ein Ding, also Anfang der 80er Jahre. Also selbst Max Müller von der Band Mutter, Freund von mir, der heißt gar nicht Max Müller, der heißt Thomas Müller. Also der war zu schüchtern, sich ein komplettes Pseudonym zu nehmen, heißt er Max Müller.
Sie haben die Schule abgebrochen, dann als Fallschirmpacker gearbeitet?
Nein, korrigiere, Bremsschirmpacker. Fallschirm ist ja das, was runterfällt. Du springst aus dem Flugzeug, brauchst diesen Fallschirm. Ich habe aber Schirme gepackt für Flugzeuge, die landen, damit es abgebremst
auf
wird.
Auf Flugzeugträger?
Nein, das ist jetzt noch bizarrer. Auf Flugzeugträgern werden die Flugzeuge mit Gummibändern gefangen. Also die werden gebremst. Da ist ein Gummiband und das muss man sich mal vorstellen, so hochtechnisierte Vögel, die Tod und Verderben bringen, werden mit Gummibändern gefangen. Und wir waren aber auf einer Basis, auf einer Flugbasis in auf Westerland Sylt und da haben wir Bremsschirme gepackt. Das wird eben oft verwechselt, also Fallschirme und Bremsschirme. Ich wollte verweigern und ich habe es nicht geschafft. Ich bin zu dumm für diese Prüfungskommission gewesen und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, dann gehe ich einfach hin in diese verfickte Bundeswehr und habe dann eine ganz ruhige Kugel da geschoben, indem ich nur Bremsschirme gepackt habe, ne? Von morgens bis abends.
Danach waren Sie eine Woche Kunststudent in Wien. Das ist jetzt eine unschlagbar kurze Zeit. Warum nur eine Woche?
Ich habe mich in Wien beworben, weil ich habe damals in Hamburg gelebt, also zuerst Lüneburg. Ich komme aus Lüneburg, dann bin ich nach Hamburg gezogen, dann Westerland Sylt, Bremschen packen und dann bin ich nach Wien gezogen, weil ich in Hamburg nicht zurechtkam und habe mich dort beworben, weil ich habe kein gutes Zeugnis gehabt, also 7,5 Abschlusszeugnis und damit kann man sich nirgendwo bewerben, außer bei Kunst. Und ich kann ein bisschen malen und habe mich dann gedacht, okay, jetzt bewerbe ich mich dort und bin genommen worden und das war eine unglaubliche, also die zweiterfolgreichste Sache, die ich bekommen habe, nämlich das Bremsschirmpackerzeugnis habe, da habe ich eine 1 bekommen und einen Tag Sonderurlaub. Große Ehre für jemanden, der 7,5 hat im Zeugnis. Und die zweite große Ehre war dann, in Wien an der Kunstakademie genommen zu werden. Und man muss bedenken, dass Adolf Hitler nicht genommen wurde, aber ich wurde genommen. Und dann habe ich aber gemerkt, da passiert nichts. Man kann Kunst nicht beibringen. Ich unterrichte jetzt auch Kunst in Linz, aber man kann diesen jungen Menschen keine Kunst machen. Entweder man hat den Spirit oder man hat's nicht oder kann's nicht. Dann nützt auch Technik nichts. Ich kann, wie man Farbe auftritt oder wie man, das nützt nichts, um die Kreativität anzuregen. Und dann, deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich diesen Ausweis und habe die Berechtigung, damals brauchte man noch ein Visum für Österreich, in Österreich zu bleiben. Aber ich beende das pathetisch nach einer Woche und habe dann auch gleich angefangen, Cartoons zu zeichnen und die sind dann auch veröffentlicht worden in Wien. Und das war dann
der Falter zum Beispiel.
Das ist Wiener Stadtzeitung namens Falter und die machen das nach wie vor. Und ich habe mir inzwischen, also ich glaube, jetzt 7000 Zeichnungen dort veröffentlicht, also ziemlicher Haufen von Papier, das da bemalt wurde.
Diese Cartoons zu zeichnen war am Anfang sowohl Kunst als auch Lebensunterhalt.
Das war auch der Grund, warum ich dann in Wien blieb, dass ich dann zum Beispiel einen Job hatte, der mir Spaß machte, der mir ein bisschen Geld gab. Gibt nicht viel Geld dafür, aber das hatten wir, und ich habe auch ganz auf kleinem Fuße gelebt. Das war eine sehr, sehr gute Gelegenheit und man konnte den Namen publizieren. Also der Name wurde ausgestreut. Ich wurde interviewt, also als 20-Jähriger interviewt werden, das ist ganz komisch. Also so ein bisschen Ruhm, ein kleines bisschen Ruhm. Und dann habe ich gedacht, okay, so schlecht ist Wien nicht, wie es tut. Also Wien war sehr langsam damals und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich komme aus Hamburg, der schnellste Stadt damals in den 80er Jahren. Jetzt komme ich in die langsamste deutschsprachige Stadt, nämlich Wien. Ich würde jetzt zum Beispiel auch das nicht runtermachen, diese Cartoons nicht so sehr runtermachen, dass ich sagen würde, das ist jetzt überhaupt keine Kunst. Das ist, ich vergleiche das immer mit einem Ornament. Und ein Ornament kann ja auch wahnsinnig etwas Schönes sein. Ein Ornament der Zeitung ist halt das Foto, die Fotos und die Cartoons, die Zeichnungen, die sonst sind. Oder Kolumnen zum Beispiel sind ja auch Ornamente. Und das ist das, was um die Zeitung so herumgebaut ist. Nur gab es damals diesen Begriff, den von Robert Gernhardt und von F.K. Wächter geprägt wurde, das ist Kunst, das ist eine hehre Kunst und die haben das auch richtig Cartoon genannt. Und das ging mir dann ein bisschen zu weit. Also so, das so zu zelebrieren, wir sind die großen Künstler. Deswegen habe ich diese zu den Cartoons eher Witzzeichnungen gesagt, das eher runtergemacht. Aber natürlich stehe ich dazu. Also ich habe einen Freund namens Markus Rattelschneck, der hat auch immer sehr räudig gezeichnet und ich zeichne auch sehr räudig. Und das war unsere Attitüde, das nicht so elaboriert zu zeichnen wie Manfred Dykes oder wie F.K. Wächter, die wir alle sehr schätzen natürlich oder geschätzt haben, wollten wir das eben auf eine schnelle Art, eine räudige Art und der Witz sollte sofort ankommen. Der sollte abgeschossen werden und sollte sofort ankommen. Viele Zeichner machen das dann auch so, dass sie zu viel ausschmücken, dass der Witz dann verloren geht. Das ist alles eine Grauzone. Natürlich ist es eine Kunst, aber es ist nicht die Kunst. Ja.
Zum Zeichnen kommen wir später noch. Lassen Sie uns noch mal über diese Fanzines reden, die Sie gemacht haben. Amerikanische Krankenhauszeitung hieß eins. Das waren im Prinzip kleine eigene Publikationen, wo schon Text und Bild eine gleichwertige Rolle spielten.
Wir hatten die komplette Kontrolle über alles. Wir konnten Autoren einladen, wir konnten selbst gestalten, wir konnten das heften, wir konnten das kopieren und wir konnten das verkaufen und wir konnten das Geld behalten. Es ist nicht viel gewesen. Also was heißt ich, mein Staubsauger hat glaube ich 1 Mark gekostet oder 2 Mark gekostet. Meine amerikanische Krankenhauszeitung 25 Schilling, also 3 Mark ungefähr. Ach, Schilling. Das ist auch so eine kleine Reminiszenz. Aber das Ding war eigentlich, Dinge zu machen. Das war's. Es ging nicht um Profit, sondern einfach nur um Dinge zu machen. Oder es wurden kleine Labels gegründet. Ich habe dann später ein Label gegründet, dass man irgendwie so eine Kontrolle hat. Und ich bin energiegeladen. Ich habe Energien, ich habe Ideen und die müssen irgendwo hin, irgendwo. Aber ich hatte jetzt keine Lust, also Klinken zu putzen, dass ich irgendwie mich überall bewerbe, bei Verlagen und so weiter. Dann mache ich lieber meinen eigenen Verlag. Und so war das dann auch.
Warum amerikanische Krankenhauszeitung?
Das klingt so ein bisschen wie Deutsch-Amerikanische Freundschaft, die ich sehr mag, diese Band. Es klingt sehr steril, ist ein bisschen amerikanische Krankenhauszeitung, was könnte das sein? Wieso gibt's da Zeitungen in Amerika? Also es klingt nach irgendwas, ist aber nichts. Also es, Und da gab es viele, viele. Der kosmische Penis zum Beispiel aus Nürnberg, glaube ich. Das war auch wieder so eine Zeit, wo es ganz viele Fanzines gab, wo jeder gesagt hat, okay, wir haben eine Punkband, wir machen unsere eigene Publikation, wir schreiben über Musik und was wir gegessen haben und solche Sachen, also vollkommen uninteressante Sachen. In England war die Mutter dieser Fanzines Sniffing Glue, also Klebstoff schnüffeln, sehr, sehr punkiger Titel. Und bei mir war das dann schon mehr Gaga. Es ging mehr in die Gaga-Richtung.
Ich glaube, der Aspekt Kontrolle ist nicht unwichtig. Die Band Mäuse, ist die aus demselben Impetus entstanden, zu sagen, wenn Musik, dann so?
Genau. Bei Mäuse war es so, dass ein Label namens Gig Records in Österreich uns gefragt, also ich bin ein, das ist ein Duo, also einer macht alles und ich mache gar nichts, also ich singe und schreibe die Texte, aber er macht alle Instrumente. Und die haben gesagt, also Gig Records ist deswegen berühmt geworden, also war klein, es gibt's ja auch nicht mehr, Gig Records. Die haben die erste Falco-Single rausgebracht, der Kommissar. Und die hatten dann sehr viel Geld und den haben sie uns halt eingeladen, ihr könnt jetzt auch mal eine Platte machen. Die wollten Comedy haben, weil die dachten, der Typ ist Witzzeichner, also wird das eine lustige Platte, also für Kabarett oder sowas. Das kann ich aber nicht. Ich kann kein Comedy, ich kann keine Gags. Und habe dann diese Musik gemacht, sehr sperrig, sehr komisch. Und in der Geschichte von Gig Records ist das meistverkaufte Platte von der Kommissar von Falco und die schlecht verkaufteste Platte ist die LP von Mäuse, nämlich 141 Mal. Falco wird 1.741.000 verkauft haben, wir 141. Aber bei der Präsentation von der ersten Mäuseplatte, wer war anwesend im Publikum? Falco. So schließt sich der Kreis.
Und bei Richard Linklaters Before Sunrise, man hat, wenn man den Film sieht, ohnehin das Gefühl, dass alle Schauspieler ihre Rollen selbst geschrieben haben. Wie kam der Kontakt zustande?
Richard Linklater hatte seinen Film Dazed and Confused in Wien bei der Filmfestival gezeigt und hat Wien so toll gefunden. Und er kannte den Festivaldirektor und hat gesagt, ich habe da eine Idee. Zwei junge Menschen irren durch Wien, die sich nicht kennen und verlieben sich in die Stadt. Und die Stadt ist der dritte Mitspieler. Also die Schauspieler sind Ethan Hawke und Julie Delpy. Und die dritte Mitspielerin ist die Stadt Wien. Ob er sich das vorstellen könne, ob man das in Wien realisieren könnte. Und dann sagt dieser Alexander, der das Filmfestival geleitet hat, du, ich check das mal aus, also ob du Filmförderung bekommst und so weiter. Wir machen das, wir regeln das, musst ja auch ansuchen um Drehgenehmigung und so weiter. Und dann hat er das gemacht. Und Alexanders Frau, Regina, hat damals das Casting gemacht. Und die hat das Casting gemacht nur unter Freunden, also mit Leuten, die sie kannte. Und wir mussten dann da hingehen zum Casting. Es wurde gefilmt, die Produzentin war von Linklater, war dort. Und die haben dann gefragt, auf Englisch natürlich, was würdest du jemandem empfehlen, der Wien nicht kennt, der jung und verliebt ist, was man in Wien machen könnte? Und dann war ich da und habe gesagt, ja, ich nehme mal an, wenn diese Typen Anfang 20 sind, das interessiert sie nicht, ins Museum zu gehen oder interessiert sie nicht, in den Prater zu gehen oder oder in die Oper, geschweige denn zu gehen. Aber geht mal in ein Theaterstück, was jetzt gerade aktuell ist. Und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Theaterstück? Und dann habe ich gesagt, das ist alles wahrheitsgemäß. Naja, ein Theaterstück, steht eine Kuh auf der Bühne. Und dann fragt sie so, was für eine Kuh? Eine echte Kuh? Das geht doch gar nicht. Naja, nicht eine richtige Kuh, es ist ein Schauspieler in einem Kuhkostüm. Ach so, okay. Und? Ja, die Kuh bin ich, habe ich gesagt. Oh, das ist aber interessant. Und dann haben sie mich aufgrund dieser Information genommen und ich musste diesen Text sozusagen, habe den dann runtergeschrieben mit Ethan und mit Julie und mit Richard Linklater. Und dann haben wir das so genommen. Und sie sprechen sozusagen meinen Text, also die, und ich spreche natürlich mal einen Text auch. Und das Bizarre ist, dass das natürlich stattfand. Ich habe tatsächlich diese Kuh gespielt in einem Ganzkörper-Kuh-Kostüm, so ein Spülhandschuh als Euter und Hörner und so. Und ich bin in der Folge, und es war ein sehr, sehr beliebter Film, also bei jungen amerikanischen Mädchen, das ist ein sehr romantischer Film.
Inzwischen in der dritten Folge.
Ja, die lernen sich dann auch richtig kennen, verheiraten sich und lassen sich wieder scheiden und so weiter. Aber in dem ersten Teil, wo sie sich kennenlernen, sage ich eben das mit der Kuh. Und ich bin von Amerikanerinnen, Blonden natürlich, viermal original angesprochen worden in Wien. Und sagen sie, wieder auf Englisch, Entschuldigung, aber kenne ich dich? Und habe ich gesagt, ich wüsste nicht, ich war noch nie in Amerika, ich wüsste nicht, woher ich dich kennen sollte und so weiter. Bist du die Kuh?
Fürs Fernsehen haben sie auch gearbeitet. Willkommen Österreich heißt die Sendung zwischen 2007 und 2008. Ich erwähne das deshalb, weil das nachher, wenn wir über die Bücher reden, nochmal eine Rolle spielt. Da sind sie ein gewisser Frank Baumann, der Mann im Schrank.
Willkommen Österreich ist eigentlich eine so eine Late-Night-Comedy mit Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Eigentlich relativ normale, langweilige Sendung. Die Witze sind ganz schlecht eigentlich. Aber sie haben immer zwei Gäste. Und wir haben das entwickelt am Anfang. Also ich war in der Redaktion und dann haben die gesagt, ja, du spielst aber auch mit, du kriegst auch einen Teil. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mag das nicht, ich will das nicht. Doch, doch, mach das mal. Und dann habe ich gesagt, aber ich möchte unter meinen Bedingungen das machen. Ich möchte sehr klaustrophobisch in einem Kleiderschrank sitzen, der ein Mensch, der Angst hat vor allem, der ganz viel Phobien hat. Und die sollen nur ganz kurz mal die Schranktür aufmachen und dann kurz mal mit mir reden und dann die Schranktür wieder zumachen. Und das war dann so. Und irgendwann nach 45 Folgen meinte dann Christoph Christemann, ich glaube, das gefällt dir nicht. Das macht dir keinen Spaß, oder? Habe ich gesagt, das hat mir noch nie Spaß gemacht. Merkt man das nicht? Ja, magst nicht was anderes machen? Habe ich gesagt, nein, keine Lust.
Ganz kurz möchte ich zu sprechen kommen auf den Mozart unter den Texten zum Phänomen der phocianischen Antonomasie. Genau. Was war das für ein Text?
Ich habe einen Text geschrieben, weil mir auffiel, über diese sogenannten phocianischen Antonomasien. Das heißt nichts anderes als Vergleiche. Und mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viele, es gibt so viele Mozarts. Also es gibt den Mozart der Formel 1, Michael Schumacher ist der Mozart des Formel 1, Mozart des Himalayas ist der Reinhold Messner oder irgendwie sowas. Das ist vollkommen hanebüchene Dinge. Und dann habe ich erstmal ganz viele Mozarts zusammengesammelt. Und dann habe ich im Internet einen Blog gefunden, die sammelten all diese Vergleiche. Aber die haben sie nicht selbst geschrieben, sondern die haben sie auch alle irgendwo her. Ohne markiert, wo das herkam. Und dann habe ich einfach so zitiert, das war ein Text in der Süddeutschen Zeitung, über diese Vergleiche. Und das fanden diese Leute, wo ich das hergeholt habe, gar nicht so lustig. Und die haben mich dann nicht angezeigt, aber haben dem einen ganz langen Text geschrieben in der FAZ, dass ich sie bestohlen habe. In Wirklichkeit habe ich sie gar nicht bestohlen. Ich habe sie nur nicht erwähnt. Und sie waren einfach beleidigt, dass ich sie nicht erwähnt habe. Ich habe nur darunter geschrieben, all diese Vergleiche sind nicht von mir, sondern die habe ich alle im Internet gefunden. Ich habe es tatsächlich im Internet gefunden, aber ich habe die Quelle eben nicht erwähnt. Und das wollten sie nicht. Und dann sind sie weitergegangen und haben gesagt, der hat ja gerade ein Buch am Start, das heißt Irma. Lesen wir das Buch jetzt mal ganz, ganz intensiv und sind drauf gekommen, dass ich einige Stellen auch aus Wikipedia gestohlen habe. Gestohlen, in Anführungszeichen, das sind zwei Sätze. Spatzen sind keine Zugvögel, sondern sind Standvögel. Das sind zwei Sätze. Also die sind so neutral. Es hat mir wehgetan. Es hat mir wehgetan, in der FAZ auf einer halben Seite keine Rezension des Buches zu sehen, sondern einfach ein Typ. Aha, das ist der Gutenberg des Bachmann-Preises. Ne? Also ein Dieb. Du bist ertappt worden mit der Hand in der Keksdose. Und das habe ich jetzt. Und was mache ich damit? Natürlich rede ich darüber. Und im neuen Buch drehe ich das jetzt um und behaupte, dass ich diese Anklage selbst geschrieben habe. Das ist meine kleine Rache.
Da reden wir später drüber. Okay. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Musik. Ein Stück, was auch gestohlen ist im Grunde, von der Band The Four.
Ja. Okay, genau.
Und
genau.
Um welches Stück ist?
The Fall ist eine Band eines Musikers, der inzwischen 60 ist. Der heißt Mark E. Smith. Und das ist so ein Ein-Mann-Unternehmen und ist ein ziemlicher Diktator auf der Bühne. Und das Tolle an Mark E. Smith ist, dass er immer wieder neue Musiker hat. Musiker wieder feuert, reinholt. Ich glaube, es gibt 300 Musiker, die schon bei The Fall mitgespielt haben. Aber der einzige Konstante ist eben dieser Mark E. Smith. Und Mark E. Smith hat eine ganz, ganz böse, bellende Art. Man versteht die Texte auch nicht. Aber dieses Lied heißt Lost in Music. Und dieses Lost in Music ist von Nile Rodgers ein Soulstück. Und was Mark E. Smith daraus gemacht hat, ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr toll. Finde ich es großartig.
Also, das hören wir jetzt. Mark E. Smith mit The Fall und Lost in Music.
Le money, il sur le tableau. Il money, le money sur le tableau. Sir, the palace of excess leads to the palace of excess.
Lost in Music in der Version von Le Four. Weiterhin Gast im HR2 Doppelkopf ist der Autor und Zeichner Tex Robinowitz. Darüber, wie er wurde, was er ist, haben wir eben gesprochen. Kommen wir nun zu der Kunst des Zeichnens. Wie hat das angefangen? Schon als Schüler?
Sicher hat das als Schüler angefangen. Also Sie müssen sich vorstellen, in der Schule ein Stoff über einen gestülpt und man kriegt das nicht mit, was die binomischen Formeln eigentlich sind und was sie eigentlich sein soll, was das mit meinem Leben zu tun haben. Was haben binomische oder punische Kriege mit meinem Leben zu tun? Ich hätte eher die Lehrer bedauert, die sehen ja, dass diese Kinder leiden. Und was machen dann diese Kinder? Also nicht alle natürlich, aber ein paar, die sitzen meistens nicht in der letzten Bank. In der letzten Bank sitzen die Rebellen, in der vorletzten Bank sitzen die Verweiger oder Versager. Und die zeichnen dann vor sich hin und krickeln irgendwas hin und träumen sich weg. Und letztlich ist dieses Zeichnen auch wieder ein Lost im Zeichnen, dass man sich in merkwürdige Welten hineinträumt. Und ich habe immer mehr gezeichnet und ich habe das dann auch eingeschickt in verschiedene Zeitungen. Damals wurde, das war 79, Titanic gegründet. Ich habe es zu Titanic geschickt. Und sie haben sporadisch Dinge von mir veröffentlicht. Und zwar auf Initiative von Robert Gernhardt. Robert Gernhardt mochte diese Zeichnung und hat gesagt, der ist ganz okay, nehmt den mal, aber nehmt den nicht dauerhaft, sondern der soll mal üben. Und dann hat er mir Briefe geschrieben, ganz, ganz toll. Also der berühmte Robert Gernhardt schickt mir Briefe und hat geschrieben, schickt das mal an Stadtzeitungen. Es gab damals ganz viel Stadtzeitungen. In Hamburg gab es Stadtzeitungen, in Frankfurt den Pflasterstrand und in Wien eben den Falter. Und dann habe ich es eben im Falter geschickt und es wurde veröffentlicht. Und das ist für einen jungen Menschen eine unglaubliche Ehre und ein unglaublich erhebendes Gefühl, wenn sein Name irgendwo steht und wenn seine Zeichnung veröffentlicht wird auf Papier und das sehen möglicherweise 10.000 Leute, das ist unglaublich. Und das ist alles auf Robert Gernhardts Initiative. Wenn Robert Gernhardt mich nicht gefördert hätte, FK Wächter auch ein bisschen, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, dann hätte ich aufgegeben. Ich habe hingeschickt zum Stern und zu verschiedenen Zeitungen, alles nicht gefruchtet, aber die Titanic hat funktioniert.
Der Strich ist schnell und unpräzise, absichtsvoll unpräzise. Geht es tatsächlich exakt um den Witz oder geht es auch darum, sozusagen das Zeichnen zu reformieren?
Das Zeichnen zu reformieren durch Schnelligkeit ist eigentlich auch ein bisschen eine Faulheit. Aber ich denke, ich bin ja später dann drauf gekommen, es muss eigentlich um die Pointe gehen. Es sollte nicht darum gehen, dass jemand sehr barock oder elaboriert zeichnet, weil wenn du eine gute Idee hast, dann muss die sofort zünden. Die funktioniert nicht, wenn du ein Gemälde malst, ein großes Gemälde. Und das ist einfach eine ökonomische Idee gewesen. Also je schneller, desto mehr Zeit habe ich, andere Dinge zu machen. Und Sie haben vorhin diesen Witz erzählt mit den zwei Hühnern, wo das eine Huhn ein Ei legt und das Ei ist aber ein Würfel und das andere Huhn sagt ihm, du hast es vermasselt. Das bringt es komplett auf den Punkt. Und ich habe mal eine Vortragsreihe in Japan gemacht, 7 Vorträge an Universitäten für Deutschstudenten und habe dann, weil die schwer Deutsch können oder schwer Englisch können, habe sehr einfache Beispiele über Witz und über Literatur oder Text gemacht und habe dann auch diese Bilder mitgebracht und habe die dann an die Wand geklatscht. Und ich sage Ihnen eines, also die Leute in Japan haben das verstanden, diesen Witz. Also sie haben gelacht, weil das Ei, Menschen sind auch Eier. Wir kommen aus Eiern oder wir ernähren uns von Eiern. Und Ei ist einfach lustig. Die Form ist lustig. Eine Kugel ist weniger lustig. Ein Würfel ist auch weniger lustig. Aber ein Ei ist einfach wahnsinnig komisch. Ein Huhn ist witzig. Ne? Und das sind so Glücksgriffe, so präzise, so einfach, so wenig Text. Aber der Text spricht. Der geht keine großen Umwege.
Nicht alle Witze oder nicht alle Cartoons, nenne ich es jetzt doch mal, sind so einfach zu verstehen. Da gibt es zum Beispiel einen, der mir sehr gut gefällt, aber ich muss da auch erstmal ein bisschen nachdenken. Da sagt ein roter Elefant, wenn dir etwas gefällt, analysiere es nicht, sondern tanze dazu.
Das sagt der Mann, der vor dem Elefanten steht. Also das ist ja der Witz. Wenn dir etwas gefällt, analysiere es nicht, sondern tanze dazu. Denn die Vorstellung, wie ein Elefant tanzt, das ist der eigentliche Witz. Gut, das kann jetzt nicht, muss jetzt nicht jeder verstehen. Und ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass ich ein lustiger Mensch bin oder dass alles lustig sein muss. Aber wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Huhn und dem Elefant, da sind jetzt zwei Witze nebeneinander und die stützen sich gegenseitig. Wenn jetzt der eine etwas abstinkt, dann ist immer noch der andere da. Und jetzt sind jetzt aber schon 7.000 dabei. Also es gibt sicher irgendwie, ein blindes Huhn findet dann auch einmal ein Witzchen, was ihm gut gefällt. Ne? Also.
Wie entstehen die? Sind da erst die Idee, die textliche Idee sozusagen? Oder ist da das erst ein Bild? Oder, ich meine, diese Witze, man muss ja, wie gesagt, wenn man etwas auf den Punkt bringen will, muss man den Punkt vorher kennen.
Bei mir funktioniert das komplett anders. Sie können mich jetzt zum Beispiel nicht fragen, zeichnen Sie mir mal einen Witz. Das geht nicht. Spontan kann ich nicht witzig sein. Ich kann nur in irgendeiner Interaktion witzig sein oder pseudowitzig sein oder was auch immer. Ich schaue sehr viel Fernsehen. Ein Fall für zwei oder der Alte früher oder Derek. Nehmen das aber nur als Grundbrummen, also Grundrauschen. Das rauscht so nebenbei. Und da fallen dann, also gerade bei Derek, absurde Sätze, die so skelettiert und nackt sind. Und ich schreibe mir sofort diese Sätze auf. Gleichzeitig, ich habe immer einen Block auf dem Schoß, gleichzeitig zeichne ich irgendwelche Kreise, irgendwelche Figuren, Hühner, Elefanten, alles Mögliche. Und jetzt kommt ein Satz und ich sehe, verdammt, den sagt Stefan Derrick. Und dieser Satz passt exakt zu diesem Elefanten jetzt. So entsteht das. Es ist nicht steuerbar, es ist instinktiv und es muss immer ein Fernsehrauschen, ein Grundrauschen dabei sein.
Da frage ich mich jetzt, wo Folgendes herkommt. Da sitzt ein Huhn neben einem großen Kackhaufen und wird gefragt, möchtest du darüber reden?
Na gut, möglicherweise kommt das sicher auch, also ein Scheißhaufen ist relativ leicht zu zeichnen. Also so, es muss auch ganz präzise und sofort erkennbar sein. Dieser Satz, der taucht doch ununterbrochen auf. Möchten Sie darüber reden? Können Sie darüber reden? Wollen Sie darüber reden? Und diese Sätze, die schwirren so herum. Also wie Fliegen um den Scheißhaufen. Also da kommt eins, also ganz sicher zusammen. Also dieser Vogel, der hat einen riesigen Haufen und das ist einfach viel zu groß für das Dings und das macht wieder den Witz. Also man könnte ununterbrochen Witze über Hühner machen, weil das Huhn allein schon ein wunderbares Feld ist an Humor, weil wie es sich bewegt, wie es den Kopf bewegt, es kann nicht fliegen. Warum kann es nicht fliegen? Es landet im Kochtopf oder es landet oder das Ei landet in der Bratpfanne. Also das sind alles ganz, ganz witzige Sachen. Und je einfacher es ist, desto mehr Raum gibt es.
Können Sie sich vorstellen, mal Folgen zu zeichnen? Also nicht nur Cartoons, sondern vielleicht auch eine Graphic Novel?
Ich kann das nicht. Also ich könnte es nicht. Ich hab einen Strip im Falter, der heißt Wilbur. Wilbur, ein Schneemann in der Wüste, der nicht schmelzen kann und im daran verzweifeln. Das gibt's auch jetzt schon seit 85. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also diese Form ist eigentlich meine verehrte Form. Also es gibt den kleinen Cartoon, der ist auch okay, aber der Strip ist das komplizierteste, weil es sind drei Bilder oder vier Bilder. Und da gibt's halt diese berühmten Beispiele wie die Peanuts. Und der Peanuts hat auch ein ganz kleines Personal, Charlie Brown und Lucy und Linus. Und was dieser Charles Schulz daraus gemacht hat, ist einfach großartig und das ist wirklich göttlich. Und das liebe ich sehr. Es ist auch nicht immer lustig. Es ist idyllisch klein und da gibt's den Verlierer und da gibt's die Böse. Und dann gibt's den Künstler, den Schröder, der da mal Klavier spielt und Beethoven. Das sind Kinder. Natürlich würde ich mich nicht vergleichen mit Charles Schulz. Es gibt aber auch einen Strip von David Lynch, dem Filmemacher. Das wissen die wenigsten. Der hat 8 Jahre lang in der Los Angeles Times einen Strip gemacht, The Angriest Dog in the World, der zornigste Hund der Welt, wo ein angeleinter Hund ist. Der ist so böse und knurrt immer so. Und im letzten Bild, es ist immer statisch, es ist nicht verändert. Im letzten Bild kommt eine Auflösung, da spricht irgendjemand im Haus irgendwas. Aber das hat nichts mit dem Hund zu tun. Und das ist einfach auch eine großartige Sache. Das ist nicht lustig, es ist dunkel, ne? wie bei David Lynch alles dunkel ist. Aber ja, es hat was. Und ganze Comics kann ich nicht. Ich schreibe lieber. Aber ich habe jetzt eine Graphic Novel von einer New Yorker Cartoonistin namens Ross Chest gelettert. Das heißt, ich habe die Texte geschrieben mit der Handschrift. Und sie hat, die ist 60 und die hat eine ähnliche dünne Schrift wie ich, also sehr filigrane Schrift. Und das ist auch bei Rowohlt gekommen. Rowohlt hat überlegt, und sie wissen, dass ich ein riesen Ross Chest-Fan bin, und sie haben überlegt, wollen wir das jetzt mit dem Computer setzen, diese Schriften? Können wir nicht mal über was anderes reden, heißt das Buch, um den Tod ihrer Eltern. Die Eltern sind 90. Und dann habe ich gesagt, bitte mach das nicht, mit nicht dieses harte Thema, dieses Filigrane. Und sie zeichnet sehr, sehr dünn und filigran und zerbrechlich. Das könnt ihr nicht mit Computer setzen. Ihr müsst das schreiben. Und verdammt nochmal, ich muss das machen. Das ist mein Geschenk zurück an sie. Und ich habe das gemacht. Ich habe das wahnsinnig gelitten, weil das wahnsinnig kleine Schrift ist. Aber größter Dank war natürlich, Ross Chest hat es auch gut gefallen und die hat sich dann auch bedankt bei mir, hat eine Mail geschrieben, ja, good job, also große Ehre. Aber ich könnte das nicht, ich könnte keine Comics oder Graphic Novels machen.
Kommen wir zu unserer zweiten Musik, die stammt von der amerikanischen Band New York Dolls, das ist so ein bisschen zwischen Glamrock und Punk. Das Stück heißt auch noch Trash, also es wird jetzt ein bisschen härter, aber dieses Stück führt uns quasi direkt hinein in den neuen Roman, Lass mich nicht allein mit ihr. Was hat es mit dem Stück auf sich?
Ich bin immer sehr fasziniert von so einzelnen Stücken, also ich bin jetzt kein großer Fan von New York Dolls, aber dieses eine Stück ist so dermaßen präzise und es kommen dann so Engelschöre und wenn man weiß, wie die New York Dolls selbst zerstörerisch gelebt haben, der Gitarrist heißt Johnny Thunders, der an Heroin gestorben ist und die alles sehr kaputt und zerfressen und sie sind aufgetreten aber in Frauenkleidern, das war Anfang der 70er Jahre, das war Vorwegnahme von Glamrock, Vorwegnahme von Punkrock, Malcolm McLaren war deren Manager und dieses unglaubliche, präzise, energetische Stück, das haut mich nach wie vor um. Das ist eines der tollsten, präzisesten Stücke überhaupt. Und er singt dann immer, ich bin Müll und schmeiß mich weg und solche Sachen. Ich liebe das sehr. Und ich habe das natürlich in dem Buch zitieren müssen. Ich muss solche Sachen, weil mich das so wahnsinnig aufwühlt, dann auch reinsetzen. Ob jetzt die Leute das googeln oder nicht, das ist mir dann auch egal. Ich hoffe, sie googeln es, aber jetzt kann man es ja hören. Also Trash von New York Dolls. Trash, don't throw your life.
Trash von den New York Dolls. Weiterhin Gast im HR2 Doppelkopf ist der Autor und Zeichner Tex Robinowitz. Wir haben über sein Leben gesprochen, über sein Zeichnen. Kommen wir nun zu seinem Schreiben oder konkret zu den beiden Romanen Irma und Lass mich nicht allein mit ihr. War Klagenfurt eigentlich die Initiation, Schriftsteller zu werden? Also der Bachmann-Preis, der ja für einen Teil von Irma quasi verliehen wurde.
Klagenfurt war insofern nicht Initiation zum Schreiben oder Impuls zum Schreiben, sondern eher, dass ich mir diesen Wettbewerb angeschaut habe. Und es gibt sehr, sehr viele Ressentiments gegen Klagenfurt. Man kann Literatur nicht so bewerten. Man kann sich nicht auf die Bühne setzen, 20 Minuten lesen und 20 Minuten gerichtet werden von 7 Juroren. Ich finde das aber unsinnig, weil wenn man ein Buch schreibt oder wenn man einen Text schreibt und stellt das in die Zeitung und es wird rezensiert, dann stellt man sich auch einem Juror und einer Öffentlichkeit aus. Von daher habe ich da keine Berührungsangst. Und ich habe sehr viele Leute dort begleitet hin, die dort gelesen haben. Wolfgang Herrnhoff zum Beispiel und Katrin Passig und solche Leute. Und das hatte so eine Art von Happening-Charakter. Und es ist wahnsinnig schön, sehr, sehr idyllisch dort. Und ich habe dann ein Begleitprogramm gemacht. Ich habe ein Wettschwimmen im Wörthersee organisiert. Ich habe einen DJ-Abend. Ich habe Platten aufgelegt dort. Wir haben einen Quiz gemacht, ein Freund und ich haben einen Literaturquiz gemacht und so weiter. Und es wurde immer mehr und das Begleitprogramm hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam eine Jurorin zu mir, Daniela Striegel, und hat gesagt, Herr Robinowitz, wollen Sie nicht auch mal was einreichen? Sie sind so oft hier, Sie kennen den Betrieb schon so gut. Und dann habe ich gesagt, ich kann Literatur nicht. Und dann hat sie gesagt, doch, versuchen Sie es mal. Wolfgang Herrnhoff hat das früher auch gesagt, er kann auch keine Literatur und hat es auch gewagt und hat dann auch einen Preis bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay. Katrin Passig hat den Hauptpreis bekommen und den Publikumspreis. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuch's mal. Und dann habe ich eine kleine Geschichte erzählt über eine Geschichte, die vor 30 Jahren mir widerfahren ist. Das ist auch ein bisschen biografisch oder sehr biografisch da und dort. Und dann habe ich gedacht, okay, was für eine große Ehre, von 7 Juroren, von so viel tausend Leuten gesehen zu werden und gehört zu werden. Das reicht mir schon. Preis, wurscht. Dann gibt's ja, wie man weiß, 5 Preise. Einen kleinen Preis hätte ich auch mitgenommen. Und dann kriege ich den Hauptpreis. Das ist so eine Art von, bei mir, so, ich nenne das die SDGA-Formel, sich den Gegebenheiten anpassen. Also ich gehe rein, in der Erwartung, ihn nicht zu bekommen oder ihn zu bekommen. Also beides ist gleichgewichtet. Ich sage nicht, ich muss den unbedingt kriegen. Oder, ach, verdammt, weil ich werde ihn wahrscheinlich nicht kriegen. Sondern ich bin da wie in Trance, so wie ich schreibe, gehe da so rein, ich lese das, ich versuche das gut zu lesen und abzuliefern. Dann höre ich mir die Jury-Sitze an. Ich bin nicht nervös, bin niemals nervös, weil ich einfach entspannt bin, diese SDGA. Ne? Das kann mir passieren. Und dann gewinne ich den Hauptpreis und war aber relativ ruhig. Ne? Und alle Leute, hey, freu dich doch mal und so. Und ich habe gesagt, ja, ich freue mich eh, aber ich habe immer noch in mir, dass ich es eben nicht gewinnen kann. Also das ist immer, man lässt sich eine Tür offen und das ist eigentlich eine ganz gute Sache.
Im neuen Roman wird aus dem Bachmann-Preis der Charles Barzotti Award. Charles Barzotti ist Zeichner gewesen und ist 2014 gestorben,
als den Bachmann-Preis. Wieso wissen Sie das? Also gegoogelt oder haben Sie das vorher schon gewusst?
Also ich habe gewusst, wer Charles Barzotti ist. Ich wusste nicht, dass er 2014 gestorben ist.
Charles Barzotti liebe ich sehr. Auch ein ganz, ganz reduzierter Zeichner. Ganz, ganz wenig Umfeld. Es gibt gar keinen Hintergrund. Es ist immer nur mehr Tiere, meistens Hasen, Eichhörnchen, Krokodile und solche Sachen. Absolut großartig und ich liebe Charles Barzotti sehr und das hat mich auch sehr getroffen, dass er gestorben ist. Aber und das fängt mit B an und der Charles, also wenn man das jetzt abkürzt, Charles Barzotti Award for Short Fiction, so habe ich das umgenannt, da kommt BASF raus und BASF war für mich ganz, ganz früh als Jugendlicher die wichtigste Musikträger, um aufzunehmen, also Deutschlandfunk oder irgendwelche Sachen zu kopieren. Ne? Also BASF. Das sind so kleine private Witzchen. Also eine bestimmte Generation weiß, was BASF, kann mit BASF sofort assoziieren. Orangene, gelbe und grüne Kassetten.
Vorhin haben Sie ein interessantes Wort gebraucht, und zwar das Wort Trance beim Schreiben. Ja. Wenn man diese Texte liest, dann hat man zumindest sehr schnell den Eindruck, dass sie stark meandern, dass sie keine eindeutige Bewegungsrichtung haben, dass sie auch kein eigenes Ziel sich setzen, quasi selbst nicht so genau wissen, wo sie hinwollen. Ja. Und dieses Trancehafte, wenn das noch dazu kommt, das heißt, das ist fast so eine Ekritur-Automatik, also fast so ein automatisches Schreiben.
Ja, ja. Es ist ungefähr so wie mit dem Zeichnen. Also, dass ich auch beim Zeichnen nicht mich hinsetze, um zu zeichnen und dass da irgendwas Witziges rauskommt, sondern ich erwarte mal ab, was passiert. Beim Schreiben genauso. Natürlich, wenn man das Buch liest, merkt man, dass ich bestimmte Anliegen habe. Also ABBA zum Beispiel. Ich bin ein großer ABBA-Fan oder Fall-Fan oder New York Dolls, was wir vorhin hatten. Aber mich fasziniert ABBA. Also ich finde, ABBA ist ein großes Faszinosum. Nicht nur, dass sie beim Song Contest mal merkwürdigerweise waren und es war auch gar nicht so sicher, ob die da überhaupt gewinnen. Das war ein ziemlich knapper Sieg, 74. Und dann kommt eine andere Frau, das ist noch vollkommen absurd, da kommt eine Frau namens Anja Kruse in dem Buch vor. Die kennt auch jeder irgendwie den Namen, aber kann sie nicht zuordnen. Wer ist Anja Kruse? Und die fasziniert mich auch. Das ist auch eine Frau, die ist auch jetzt 60 schon. Das war eine Vorabendserienfrau, also so also nicht im Traumschiff, aber irgendwie Forsters Falkenau hat sie mitgespielt.
Und auch in der Schwarzwaldklinik.
Echt? Schwarzwaldklinik auch? Aber man hat nicht wirklich das Bild vor sich. Also das heißt, sie hat auch so einen normalen Namen. Und die ist immer das Biest gewesen. Und dann denke ich mir, ich bin ja Empathiker oder glaube es zumindest zu sein, also Mitleidhabender, hat die sich das ausgesucht, das Biest zu sein? Also wie lebt sich ein Biest zu sein? Also das ist nicht schön eigentlich. Ne? Das sind einmal diese Fragen, die darunter lauern. Also wie bei David Lynch, da geht die Kamera bei Blue Velvet runter. Oben kippt der Vater oben beim Rasensprengen und dann geht die Kamera runter ins Gras, das ist die Anfangsszene. Und unten sind dann viele, viele schwarze Käfer, die sich so gegenseitig bekämpfen und auffressen. Und man weiß nicht, was machen diese Käfer da? Also sind die wirklich so böse oder kannibalistisch? Und das ist, was David Lynch natürlich fasziniert, dass was drunter liegt. Oder die Dinge sind nicht das, was sie scheinen, hat er gesagt. Also in einem Dings. Oder die Eulen sind nicht das, was sie scheinen. Eulen sind manchmal ein Symbol. Oder wie bei Freud ja auch. Manchmal ist eine Zigarre auch nur eine Zigarre, also eben kein Penissymbol. Aber diese Dinge, die da drunter lauern, das interessiert mich einfach.
Aber an diesem Beispiel Anja Kruse kann man schön zeigen, was diese Literatur ist. Anja Kruse ist eine reale Person, die es wirklich gibt, die die Chance hat, dieses Buch, Lass mich nicht allein mit ihr zu lesen. Sie könnte den Titel auf sich beziehen. Ja. Sie kommt in dem Buch nicht unbedingt schlecht weg, sie ist eine ganz andere Figur als diese Medienpräsenz, die sie in den Vorabendserien hat. Jetzt ist die Frage, warum muss eine reale Figur diesen Prozess durchlaufen, in einem literarischen Text mit einem Tex Rabinowitz konfrontiert zu werden, der genauso wenig identisch mit dem Autor Tex Rabinowitz ist, wie sie mit ihrer Figur in dem Buch?
Ja, vielleicht gerade deswegen. Also, dass da so Dinge zusammenkommen, die nur so scheinen, als ob sie real sind, aber genauso gut fiktional sind. Und man könnte das alles aufdröseln und würde dennoch nicht zum kommen. Aber dieses Spiel mit Lügen und mit Behauptungen, das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und es geht umso besser mit solchen Leuten, die bekannt sind. Natürlich wird es mich, Gerhard Schröder oder Helmut Kohl, das wird mich absolut nicht interessieren. Es muss schon etwas, Frauen sind natürlich da in diesem Fall, weil es da geht, ist eine heikle Geschichte, es geht um Stalker. Ich glaube nicht, dass Helmut Kohl gestalkt wurde. Oscar Lafontaine wurde auch gestalkt. Also, aber Steffi Graf wäre zum Beispiel auch, die wurde ja auch mal dann gestalkt oder auch angestochen. Ne? Also solche Sachen sind faszinierend. Stalking ist generell etwas Faszinierendes. Und wer wird gestalkt? Meistens werden Promis gestalkt. Ne? Und ich möchte auch kein Promi sein, wo dir jeder in den Einkaufswagen schauen kann, der jeder ins Essen schauen kann, was ist der da gerade? Und das ist alles nicht schön. Und ich würde das eher so sagen, dass ich Mitleid mit Anja Kruse habe. Also es ist eher eine Empathie. Also wenn ich kenne sie eben nicht. Und es könnte natürlich sein, dass sie beleidigt ist und dass sie sagt, wie kommt der dazu, mich hier so
mit
Klarnamen zu nennen. Und es kommt auch so eine Nacktszene drin vor oder auch ein Typ bringt sich um in ihrem Kleiderschrank.
Ja, da muss ich gerade mal eben einhaken, weil da kommen wir nämlich wieder zurück auf Frank Baumann, den Mann im Schrank. Genau. Und die Assoziationskette ist damit aber lange noch nicht zu Ende, sondern sie geht weiter bis zu David Carradine, der Star aus der Fernsehserie Kung Fu, der sich bei autoerotischen Handlungen im Schrank selber umgebracht hat. Und das habe ich tatsächlich gegoogelt, einfach um zu wissen, ist das jetzt die Erfindung von Tex Rabinowitz oder ist es tatsächlich so? Und es gibt Nachweise, dass man zumindest vermutet, dass es so war.
Nun kann Anja Kruse natürlich sagen, wieso werde ich jetzt in diesen Kontext gestellt mit sowas Schrecklichem? Aber es gehört nun mal dazu irgendwie so. Und mein Verlag hat auch dann, die Rechtsabteilung hat dann auch überlegt, also ist das jetzt klagbar? Aber die haben dann gemeint, das ist so fiktional verbogen, dass es diese Märchenfigur ist.
Auch humorlos zu klagen. Ja. Das Spiel mit Wahrheiten und Nichtwahrheiten oder angeblichen Wahrheiten oder Wahrscheinlichkeiten, das finde ich, ist ein großer Reiz dieser beiden Bücher. Und ich finde auch ehrlich gesagt, zwischen Irma und Lass mich nicht allein mit ihr eine Grenze zu ziehen, wahnsinnig schwierig. Der Lektor in Irma wird irgendwann eine Lektorin, aber das ist auch schon fast der einzige strukturelle Unterschied. Worauf ich aber hinaus will, ist dieser Plagiatsvorwurf. Mhm. Der kommt jetzt in diesem Buch nochmal dezidiert vor. Mhm. Und dann wird es aber so übertrieben, dass der Autor Tex Rabinowitz schreibt, ich habe nicht nur das Plagiat hergestellt, ich habe auch die Anzeige gemacht und ich habe auch noch den Wikipedia-Artikel geschrieben, aus dem ich damals geklaut habe.
Also ich habe mich quasi selbst geklaut und ich habe mich selbst angezeigt. Und dann sagt aber weiter, ich habe das aber alles nur deswegen gemacht, um abzulenken von diesem Gewinn dieses Preises, nicht des Bachmann-Preises bzw. des Jasper-Sorti Awards. Weil das war tatsächlich so, also all das, was ich vorher gesagt habe, das stimmt natürlich nicht. Also das gab es tatsächlich, diese Leute mit dem Plagiatsvorwurf. Aber es wurde mir vorgeworfen, der hat diesen Preis nicht verdient. Und das finde ich einfach unfair. Das ist wirklich, wirklich unfair, dass man 7 Juroren abspricht, dass sie ihr Urteil abspricht. Ich habe da wirklich dran zu knabbern, wenn in Rezensionen stand oder nach dem Bachmann-Preis, der Typ hat diesen Preis nicht verdient. Und das ist gemein einfach, ne? Und deswegen habe ich da reingeschrieben, ja, okay, ich habe das alles plagiert und nur um davon abzulenken, dass ich mich nicht dauernd rechtfertigen muss. Also dass der Bachmann-Preis war der Preis der Rechtfertigung und so.
Es gibt auch noch eine ästhetische Erklärung, die mir auch ganz gut gefällt, und zwar im Sinne des Fluxus. Ja. Das sollten Sollbruchstellen im Text sein, die den Text zerstören, damit das Erzählen wieder zum Fließen kommt.
Genau, genau. Ja, Fluxus ist eine meiner Lieblingskunstarten. Die wenigsten kennen vielleicht Fluxus. Du kannst Fluxus nicht kaufen. Fluxus will nichts. Es soll möglichst unsichtbar sein. Also Yoko Ono hat zum Beispiel in der Galerie eingeladen und hat dann lauter Eier verteilt. Ah, da haben wir das Ei wieder. Eier verteilt und dann hat sie gebeten, die Leute die Eier in diesen Raum zu schmeißen. Also diese Fluxus-Aktion, ich fühle den Raum. Kann man nicht verkaufen. Ist relativ billig, aber das ist einfach spannend. Ne?
Wie entstehen aber diese Texte? Setzen Sie sich hin und schreiben einfach 4 Stunden am Tag und setzen sich am nächsten Tag hin und schreiben da weiter, wo Sie aufgehört haben? Oder montieren Sie die oder werden die überarbeitet, gekürzt, ausformuliert? Entstehen die langsam wie so eine Tropfkerze?
Es wird nichts verändert. Es entsteht tatsächlich Blöcke. Ich habe ein paar Blöcke und ich versuche diese Blöcke zusammen zu fummeln oder mit der Brechstange teilweise zusammenzubiegen. Wichtige Impulse sind natürlich Musik und Texte von Musik, also ABBA zum Beispiel oder es kommt eine Szene drin vor, das war der 8. Dezember 1980, da ist John Lennon erschossen worden und das hat mich wahnsinnig berührt und wahnsinnig bewegt. Und ich weiß, ich habe damals in Lüneburg gearbeitet, in der Molkerei Lünebest, dann in die Joghurtfabrik gegangen und habe immer dieses Imagine im Ohr gehabt und ich habe das gehasst, dieses Imagine. Und an diesem Tag, am 8. Dezember 1980, wurde in Lüneburg Rumrosinen abgefüllt. Das heißt, wir haben den Deckel abgezogen, diese Brühe weggekippt und die Rumrosinen, diese leicht alkoholisierten Rosinen gekippt. Und ich glaube, ich habe 15 von diesen Rumrosinen. Ich wollte mich besoffen essen, weil ich so traurig war, dass John Lennon rausgegangen ist. Und dann bin ich aus der Molkerei rausgegangen und da war plötzlich Imagine weg und ich hatte das Lied Milk and Alcohol von Dr. Feelgood im Ohr. Milch und Alkohol ist eigentlich auch so ein Synonym dafür. Milch ist die Kindheit und Alkohol ist das Harte.
Wir hören das aber jetzt. Wir hören jetzt Milk and Alcohol von Dr. Feelgood. Das ist unsere letzte Musik. Es kommt, wie gesagt, in diesem wunderbaren Buch. Lass mich nicht allein mit ihr vor. Wir könnten noch Stunden drüber reden. Dieses Buch hat für mich auch ein sehr willkürliches Ende. Es hätte auch 500 Seiten lang sein können. Aber ich bin fest überzeugt, das nächste Buch von Tex Robinowitz wird wieder genauso klingen wie Irma und Lass mich nicht allein mit ihr. Und man kann es einfach als Fortsetzung lesen.
Hat mich sehr gefreut.
Das war der HR2 Doppelkopf. Mit Tex Robinowitz am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein mit Milk and Alcohol von Dr. Feelgood.
More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart.